Zyanose, ja. Und wenn die Zunge blau ist, dann ist das Tier entweder extrem fehlernährt und hat Mangel, ja, oder es ist vergiftet. Wodurch? Durch Kraftfutter, also Gentechnik im Kraftfutter. Also wenn da zu viel aktivierte Nukleinsäure drin ist, da gibt es Beobachtungen von Landwirten, also die ganz konventionell arbeiten, die haben dann einfach ihr Kraftfutter, nicht auf biologisch umgestellt, aber Kraftfutter, was definitiv keine Gentechnik hat. Und hat sich bei einigen Tieren, die das denn überstanden haben, hat sich das wieder schnell normalisiert.
Also diese Krankheit kommt, wenn ich richtig verstehe, aus dem Futter.
Das braucht nicht das Futter sein. Das Blau ist eine Zyanose. Und eine Zyanose, ja, ist entweder extremer Mangel oder eine Vergiftung. Und oder Vergiftung. Und das haben ja die meisten Tiere, die werden ja brutal gehalten. Damit ein Tier nicht krank wird, wird es ja konstant vergiftet. Es gibt ja dauernd Impfung oder Antibiotika, ja, damit es nicht in die Vagotomie kommt. Haben halt aufgezeigt, dass Krankheiten, die jetzt nicht durch Mangel oder durch Vergiftung induziert werden, sondern durch einen Schock, der sich auch im Hirn manifestiert, die sind in zwei Phasen. Eine kalte Phase, wo der Kopf in Alarm ist, also man sagt, die Schulmedizin sagt zentralisieren, dass man auf Flucht oder Kampf geht, ja, Ausdauerleistung, also man, die Zellen arbeiten dann auf Gärung, ja, das ist eine kalte Energie. Erzeugen, da schwingt nicht so viel, da ist nicht warm. Und wenn der Schock überwunden ist, weil sich das Problem tatsächlich gelöst hat, oder ein verlorenes Kind durch ein neues Kind kompensiert worden ist, etc., ja, oder eine Trennung aufgehoben worden ist, dann entweder tun sich Zellen, die zu viel gewachsen ist, abverdauen, ja, also wenn es in der Lunge ist, nennen wir das dann Tuberkulose, ja, oder Zellen, die davor abgedaut worden sind, aktiv, also wenn es jetzt Magenschleimhaut ist oder andere Häute, die bauen sich dann auf. Also alias Masern dann zum Beispiel. Ja. Und wenn ich dann immer vergifte, dann unterdrücke ich die Symptome. Und das ist ja das Bedeutende bei Hahnemann, dass er das kapiert hat. Dass er das Zentrale der klassischen Homöopathie niemals Symptome unterdrücken, vor allem nicht die an der Haut. Sie sprechen ja von Wandern einer Krankheit, ja, dass man Symptome nicht unterdrücken darf. Weil die kommen dann später wieder, ja, oder verlagern sich. So die Homöopathen, das ist deren Erfahrung, ja. Und aus der Sicht der neuen Medizin ist klar, dass jede Vergiftung macht mich quasi wie den Alarm und ich unterdrücke die Prozesse, ja. Also jetzt bei einer, sagen wir jetzt, eine Multiple Sklerose, die jetzt rein zerebral, also man würde sagen, psychosomatisch ist auch ein Schock, dass die nicht auf den Beinen stehen können oder nicht weglaufen können, nicht wegkommen. Ja? Wenn die jetzt eine Zeit lang gelaufen ist und wenn die in Lösung geht, kann es natürlich zu so vielen Schlaflähmungen führen, ja? Dass die Person sich und die Familie gar nicht ernähren kann. Ja? Und dann kann man das abstottern, indem ich dann einfach Stresshormone dazugebe, also Cortisol, ja, sodass die Person dann nicht so ganz in Erholung geht. Das ist der Stand, was man heute hat. Ja.
Ich habe zwei Fragen. Die erste ist, man macht zum Beispiel bei der Röselimpfung vor einem Kinder einen Test,
ja,
schaut nach, ob die Person nun genügend Schutz hat. Was, ja, misst man da?
Sie messen Eiweiße im Blutserum.
Das ist mal mehr, mal weniger, die dann zur Impfung führen, oder ist das unspezifisch?
Und dann heißt es, die Frage ist jetzt, das ist die zentrale Frage, sind diese Messungen spezifisch? Und diese Messungen, fragen Sie selber nach, sind diese Tests gereicht? Und das sind sie, wenn Sie nachfragen, dann werden Sie die Antwort bekommen.
Die zweite Frage war die, es gab Informationen, dass in den neuen Impfstoffen Transponder eingebaut sind, Minisender.
Ja. Das kommt auch vom CDC, diese Information, die lenkt ab von dem, was tatsächlich abläuft. Ja? Mhm. Wenn die Chips implantieren würden, wären 80% der Bevölkerung mit Hurra dabei, ja? Und nicht jetzt vielleicht 50, die freiwillig hinlaufen. Ein Freund von mir hat solche Chips entwickelt für die Telekom, die Blutzucker an der Linse im Auge messen sollen. Ja? Und der Chip muss natürlich so klein sein, dass er nicht aufträgt und dass man nicht merkt und dass man auch nicht sieht. Ja? Und die Energie aber, die er braucht, um in seiner Antenne so viel Strom zu induzieren, die ja eingestrahlt werden muss von außen, ja? Dass er einen Strom induziert, der eine Messung durchführt und der es vor allem wieder zurückstrahlt, den Impuls, ja? Die ist so groß, dass das Auge sehr schnell geschädigt wird. Deswegen haben sie es aufgegeben. Und diese Chipgröße unter die Haut implantiert, kann gar nicht abgelesen werden. Das geht nicht, physikalisch nicht. Das ist nur eine Ablenkungsnummer, auf die paar Geisteskranke reingefallen sind, die einfach ihre Physik vergessen haben. Sie brauchen einfach zur Induktion eine gewisse Länge Metall, ja? Oder wenn es ganz kurz ist, eine riesengroße Spannung, damit sie überhaupt einen Strom dieser Stärke induzieren kann.
Da gibt es ja bei den Schweinen schon lange.
Ja, die sind aber im Zentimeterbereich bitte. Nein. Also bei Tieren sind sie sogar noch länger. Die können sie denn tatsächlich auf einen Meter, so wie diese Chipkarten beim Skilift oder so. Okay. Aber da sind dann Antennen aufgerollt, die haben dann 10, 15 Zentimeter. Da geht es. Das ist eine Ablenkungsnummer von der Nanogeschichte.
Ich habe noch eine Frage, ganz praktische Frage. Wenn man jetzt weiß, man möchte, wenn man Kinder nicht impfen, kommt dabei das Problem, dass sie in die Schule kommen, in den Kindergarten oder in die Freizeit und sie dürfen nicht mitfahren. Mhm. Gibt es praktische Tipps für Eltern, um ihre Kinder das Leben zu bringen, ohne sie zu impfen?
Es gibt einen individuellen Tipp, der aber nicht immer funktioniert. Ja? Also man muss sowieso immer einen Spieß umdrehen und sagen, ich lasse mein Kind impfen und nicht gleich mit, wenn sie mir A, den Erregernachweis liefern und B, den Wirksamkeitsnachweis des Impfstoffes. Und da haben doch tatsächlich die ganzen Landesgesundheitsämter haben hier immer gelogen, auch in Verfahren vor Gericht, auch in Petitionen. Und dann 2004 fällt denen die STIKO, die Ständige Impfkommission, die jetzt auch diese Dinger empfohlen hat, die Pandemie-Impfung. Gestern ist es rausgekommen, die Empfehlung. Die haben 2004, ich habe die Folie da, im Rahmen von einem Impfschadensprozess haben sie den eingestanden, dass es solche Studien gar nicht gibt. Also Wirksamkeitsnachweise. Und das ist eine Sache zu sagen, ja, liefern Sie mir das und dann lasse ich mich impfen. So sind nicht Sie der Impfverweigerer, ja, sondern die anderen. Aber das ist natürlich schwer zu sagen. Das kommt ja sogar aus Bamberg. Ja, ja. Der Herr, der das provoziert hat, das Schreiben. Darüber hinausgehende und in vorangegangenen Schriftwechseln wohl missverständlich so oder ähnlich bezeichnete Nutzen-Risikoanalysen bestehen nicht. Während danach noch die Parlamente behauptet haben, ja, dass zu jeder Impfung, die der Staat empfiehlt, ja, dass es eine Risikonutzenanalyse gibt, die für den Nutzen spricht. Und die STIKO unter Druck gekommen, gibt zu, Nutzen-Risikoanalysen bestehen nicht. So, das ist die Möglichkeit, dass Sie sagen, ich will diese Risikonutzenanalyse, von der behauptet wird, dass die für jede Impfung vorliegt, und dann lasse ich mich gleich mitimpfen. Das ist aber Theorie. Ja? Jetzt kommen Sie in den Kindergarten, in der Schule, mit einem verbohrten Anthroposophen, ja, der einfach, weil irgend so ein Fuzzi mal behauptet hat, dass die vier Impfungen, Polio, Tetanus und was weiß ich, Diphtherie, absolut wichtig sind, ja, sonst kommst du in diese anthroposophische Einrichtung gar nicht rein. Und dann steht sie blöd da. Oder ihr Kind wird gehänselt und kriegt eins drauf, weil es der einzige ist, was nicht impft, doch nicht zum Ausflug oder wie auch immer. Es gibt hier keinen individuellen Weg. Alle oder keiner. Und wenn man Glück, wenn man drauf hofft, dass man so durchsegelt, ja, dann kann man Glück haben. Aber ich würde dieses Glück nicht mieten wollen und mich nicht drauf verlassen. Ich habe jetzt auch eine Tochter und ich habe schon also wirklich schlaflose Nächte, ja. Weil ich sehe das Problem auch auf mich zukommen. Logisch. Ich habe auch andere Sachen gesehen, auch jetzt mit mir. Und das ist. Schön. Das ist schon Champagner. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Die gleiche Frau zum zweiten Mal, ja? Anstatt dass er sich draufguckt auf das Teil, gell? Hat auch die Trainer stellt, gell? Aber nein. Auf jeden Fall. So. Nee, also auch das ganze Wissen jetzt von der neuen Medizin, ja, wenn es jetzt immer in die Akutbereiche kommt, ja, also quasi ein Selbstworteinbruch, massiv, Knochen baut sich ab, passiv, ja, habe ich ein Problem gelöst, baut sich der Knochen auf, kann sich sogar noch stärker aufbauen wie davor, ganz wichtiger Entwicklungsmotor, dieser Mechanismus der Zellen, was aus der Erdgeschichte heraus verständlich wird, warum sich die Bakterien so verhalten, aber wenn Sie dann noch irgendeinen Kummer haben, ja, also dass Ihre Nieren zu sind, zum Beispiel, ja, dann haben Sie eine feiste Leukämie. Das Blutvolumen verdoppelt sich, die roten Blutkörperchen ziehen nicht danach. Weiße Blutkörperchen sind verstärkt produziert, um den Knochen aufzubauen, den ersticken Sie innerlich. Und dann brauchen Sie von der Schulmedizin, weil dieses Monopol drauf hat, gewaschene Blutkörperchen, rote Blutkörperchen. Rote Erythrozyten. Und die kriegen sie nicht. Sie haben keine Chemo gemacht, keine Bestrahlung. Sie sind austherapiert. Die kriegen sie. Die lassen sie verrecken. Die lassen sie verrecken. Wenn sie das Spielchen nicht mitmachen. Ja? Und das habe ich erlebt. Also ich habe meine eigene Schwester nicht retten können. Ja, meine eigene Schwester. Also vielleicht, mit einer, wenn ich einen Arzt erschossen hätte, ja. Alle wäre ich jetzt im Knast. Meine Schwester auch gestorben, wahrscheinlich, weil danach, ja, Tohuwabohu. Die halten sich nicht an Abmachungen. Ich habe mit dem Hausarzt von meiner Familie gesprochen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, aber Sie sind jetzt nicht der richtige Mann für meine Schwester. Die braucht jetzt einer, der reinsteigt. Ist so ein Softe wie Sie.
Ja.
Dann war es auch froh, gell? Ich habe gesagt, aber Sie haben in der Praxis so ein Giftzwerg, ja, und den will ich, ja. Und der muss das machen, was meine Schwester verfügt hat, ja. Weil die kannte die ganze Medizin, das hat sie davor schon studiert gehabt. Ja. Und der sagt ja, also rede ich mit seinem Kollegen da, die haben eine Dreierpraxis in Langenhagen, 2 Stunden und erklären, was jetzt meine Schwester braucht. Die braucht Erythrozyten, die braucht Plasma, weil sie nicht mehr essen kann und so weiter. Ja. Der sagt ja und ja und ja und toll und so, ja, da ist die Verfügung, alles kein Problem, ja. Ich fahre auf, ich wohne damals noch in Stuttgart, ruft mich meine Frau an. Und sagt, der war gerade da und sagt meiner Schwester ins Gesicht, das ist alles Quatsch, was ihr Bruder erzählt hat und will, das macht er nicht. Und dann war ich auf der Autobahn gestanden und habe wirklich, bin rausgefahren auf dem Parkplatz und habe überlegt, was mache ich, ja. Und ich bin zum Entschluss gekommen, ich kann nichts tun. Wenn ich zurückfahre, wäre ich im Gefängnis, ja. Ich war bei der Bundeswehr und da lernt man, wie man mit solchen Typen umgeht, das geht ganz schnell, ja. Aber, ja, nee, ich habe mir echt überlegt, ich war dran, ja, habe eine Pause gemacht und habe überlegt, was mache ich jetzt, fahre ich ihn zurück, soll ich ihn verprügeln oder sonst was. Es nützt nichts. Und das ist jetzt nicht nur ich, ein Freund von mir genauso, ja, der hat in Österreich die Behandlung nicht gekriegt. Dann habe ich gesagt, also der hat nur Dings gebraucht, ja, riesen Kiembogenzyste hier, ja, der war Informatiker, bei Siemens und hat sich da mobben lassen. Er war viel zu gut in der Gruppe, wo er war, ja. Und immer am Wochenende war er müde und Dings und hat dann natürlich von seinem Selbstwerteinbruch hier also Lymphknoten, würde man sagen. Und dann hat er endlich seinen Job da aufgegeben, ja. Und dann ist es Ärger geworden und Schluckprobleme und hin und her. Und dann kriegt er in Österreich keine gewaschene Erythrozyten. Und war ich so leichtfertig. Und gut, der wäre da auch erstickt jetzt innerlich in Österreich, ja. Da habe ich gesagt, du pass auf, komm, ich kenne da ein christliches Haus in Stuttgart, Diakonissinnenhaus, ja. Und ein kleines Krankenhaus und ja, das wird wohl gehen. Hat einen Arzt besorgt von der neuen Medizin, der Dr. Bader, der ist auch gleich gekommen, hat die Verantwortung übernommen als Arzt, ja. Und hat den eingewiesen und hat gesagt, der braucht jetzt rote Blutkörperchen. Außerdem war der Hämophiler. Hat seine Faktorpräparate beigehabt und haben die ihn auf einen Schlag 3 Beutel voll Blut gegeben haben. Heparinisiertes Blut. Also ein Blut, was am Gehirn verhindert wird. Und dessen Blut ergeben. Das ist absolut verboten, Vollblut zu geben, also heparinisiertes Blut. Das darf ich nur Verbrennungsopfern geben, die nur jung sind, wo man sagt, da ist mehr als 2/3 Haut. Die haben fast keine Chance mehr, aber die brauchen viel Eiweiß, also donnert man es rein. Ja? Und bei allen anderen Sachen ist es verboten. Und dann Bluter, ja, haben sie gleich auch die Intensivstation und dann haben sie also in 3 weiteren Wellen, und der hat es jedes Mal überlebt. Dann haben sie ins künstliche Koma gekriegt, dann hat er seinen Konflikt ganz schnell gelöst unter Drogen. Das Ding war innerhalb von 4 Tagen weg. Dann hat eine andere Ärztin, die nicht auf der Intensivstation hat, gesagt, zu der Frau, die war halt bei mir gewohnt, wurde 10 Minuten davon entfernt, ja. Und die hat gesagt, ja, seine Blutwerte, alles wiederholt, das ist sensationell, so übel wie der zugerichtet war nach diesen 3 Bluttransfusionen, was für eine Katastrophe, wer war denn das in der Akte? Ja, Jesus Maria, das darf aber nicht passieren. Aber erstaunlich, ja, seine Blutgaswerte, alles perfekt. Wenn der jetzt nicht künstlich beatmet werden, würde ich den morgen entlassen. Weil sämtliche Parameter, die messbar waren, ja, waren wieder normal. Dann haben sie ihn in der Nacht, dann haben sie ihn hochdialysiert auf Kalium, also Blutwäsche, und haben die ihm in der Nacht abgehängt, ohne wieder auf normal runter zu dialysieren. Mit der Begründung, sie hätten ihn in eine CT bringen müssen. Jetzt haben die aber gar keinen Neurologen, der das CT hätte lesen können. Und das CT existiert nämlich gar nicht. Dann hat er sich wieder erholt von diesem Dings. Dann haben wir natürlich sofort wieder rein und wir holen Polizei und Dings. Dann haben sie ihn wieder angeschlossen. Dann haben sie seine leibliche Mutter, die ihn als jungen Bub verlassen hat, mit einem anderen Mann, auch die Schwester von ihm, ja. Und er immer gesagt hat, meine Mutter will, dass ich sterbe, weil er war Bluter und Hepatitis A, B, C und HIV positiv. Und er hat intuitiv die Medikamente nie genommen und die Ärzte, die ihn betreut haben am Bluterhämophiliezentrum Bonn, haben ihm gesagt, du lebst, weil du die Medikamente nie genommen hast. Und er war der einzig Positive, ich habe hunderte Positive über die Jahre kennengelernt, der einzig Positive, der das auch überprüft hat. Der ist bis zu dem Labor vorgedrungen, bis zu der Maschine, wo sein Blut positiv getestet ist. Und hat sich die Leute vorgenommen und hat gesagt, ich will wissen, ist der Test geeignet, was macht ihr hier? Das interessiert uns doch nicht, dass man sich da schleiche, ja. Da standen Blutproben in der Sonne, in dem Labor, auf dem Dings da, die haben Mittagspause gemacht. Ja, schadet es nichts, wenn das Blut da warm wird, oder verfälscht es nicht? Was, wer bist denn du? Ja, ich bin Bodo Wolf. Ich bin hier positiv getestet worden, hat mir der Chef gesagt. Ja, verschwinden Sie mal hier. Ja, ich will wissen, ist das Gerät geeicht? Wieso denn? Nee, da kommt alle halbe Jahr eine Probe und die steckt mal rein, das Gerät heißt sich selber. Ja. Er muss ins Handbuch, er will das kopieren, da haben sie nicht um ein Handbuch gehabt. Soll ich das glauben? Weil es nicht sein kann, dass ein Bluter 20 Jahre positiv ist, ja, und sich nach so einer, der hat ja eine Eisenvergiftung gekriegt und eine Heparinvergiftung mit diesen 3 Beuteln, ja, und dass es sich so schnell wiederholt hat. Dann hat er diese Attacke überlebt, dann holen sie seine Mutter aus Zittau, ja, die verkauft ein Rauchwerk, ja, und die hat unterschrieben, dass sämtliche lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt haben. An der Ehefrau vorbei, da war die Verfügung von ihm natürlich da, von der Ehefrau, ja, dass alles mit der Ehefrau und mit mir zu besprechen ist. Jetzt holen die Mutter, die ja, die Frau steht über der Mutter, ja, und haben die alles abgestellt. Und die Frau spürt das, weil die hat die Schwiegermutter, also die Frau vom Bruder hat die Schwiegermutter, Laufessel, und sagt zu mir, wir müssen sofort hoch. Dann kommen wir auf die Intensivstation und während wir reingegangen sind, wir haben nie was angeboten zu trinken. Jetzt war da ein Tischdeckel über dem Ding. Jetzt war da Orangensaft, so kleine Dinger da. Ja? Und Wasser und eine Kerze und das Bett vom Boden total am Boden. Ja? Und alle Apparate ausgeschaltet. Da hat 8 Infusionen gekriegt und die natürlich von voll auf null. Es ist Mord. Ja? Wir haben gesagt, sie holen sofort die Polizei. Ja, holt doch die Polizei. Ja, hol sie doch. Ja, und dann steht man da. Dann haben wir die Polizei geholt. Also die Polizei, wir sind zum Gericht, wir wollen eins bei Verfügung kriegen, aber man hat einfach Pech. In Stuttgart ist am Sonntagnachmittags Gericht geschlossen. Kriegt man kein 2 Verfügung. Durchaus, wenn man ist sehr reich, kann man sich einen Anwalt leisten. Ja? Wir haben Anwälte angerufen, neue Vorauszahlung, was? 10.000, Fall 10.000. Mutter vielleicht tätig oder auch nicht, ja. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Kripo anzurufen. Dann haben die gesagt, bleibt da, wo ihr seid, da finden wir euch am schnellsten, ja. Wir haben das denen erzählt, die rufen eine Richterin an, die haben die Nummer zu den Richtern, weil die können dann gleich sowas durchsetzen. Dann haben wir mit der Richterin gesprochen, also der Karl hat ja ganz, die Polizisten waren fix und fertig, die haben gesagt, es gibt nicht, das ist die Ehefrau, das wussten die, wie das rechtlich ist, ja. Und die haben gesagt, das ist Mord. Und nur mit der Richterin, ja, Frau Richterin, Mord. Und die Richterin nichts kapiert. Und hat gesagt, Frau Polizist, leider mal, mein Kollege Grafler, der erzählt das der Richterin rechtlich, ja, in Ruhe. Dann hat die Richterin gesagt, okay, sie checkt es ab, sie ruft zurück. Dann hat die Richterin abgecheckt, ob es einen Präzedenzfall gibt bei ihrem Kollegen irgendwie auf einer Hotline, ja. Und hat im Krankenhaus angerufen, ruft zurück und sagt, die haben im Krankenhaus zugegeben, dass sie das abgestellt haben, gegen den Willen der Ehefrau. Auf Wunsch der Mutter. Aber sie hätten es wieder angestellt. Das haben die der Richterin zugegeben. Dann sagen uns die Polizisten, Mann und eine Frau, ja, jetzt geht mal, ob er das nochmal packt, die Runde, ja. Aber glaubt bloß nicht, wenn ihr Strafanzeige stellt, dass hier in Stuttgart was passiert. An sowas Großes wie ein Krankenhaus und Chefärzte, die da beteiligt sind, geht unser Polizeipräsident nicht ran. Wir haben Strafanzeige gestellt, mehrmals eingereicht mit Rückantwortkarte. Ich kriege die Rückantwortkarte nicht. Gegen Sendeauftrag, Nachforschung, bei der Post habe ich ja recht, ich habe Gebühr bezahlt, auch keine Antwort. Natürlich habe ich es persönlich eingeschmissen, gefaxt und alles hin. Passiert einfach nichts. Und das ist zu viel, das ist unsere Realität, auf Ihre Frage hin. Also wenn es hart auf hart kommt, nützt uns dieses Wissen gar nichts. Mir hat es auch nichts genützt.
Ich würde ganz praktisch einen Tipp, einen Arzt finden, der unterschreibt, den Impfstoff kaufen und nicht benutzen, weil es gibt ja keinen Nachweis, dass ich geimpft bin oder nicht. Das war meine entscheidende Frage.
Ja, ja.
Also wenn ich sage, mein Kind ist gegen alles geimpft, ich habe den Nachweis und einer sagt, ja, ich glaube das nicht, kann er nicht den Gegenbeweis anbringen.
Das ist Theorie. Weil in der Pandemie jetzt, der Impfstoff wird nur vom Staat ausgegeben, ja, und nur von bestimmten Ärzten verspritzt. Die haben sich schon ihre,
die
vertrauenswürdig sind, ihre ausgesucht. Die geben doch nicht den Impfstoff raus, ja. Also meine Bitte ist auch, überlegen Sie sich mal, ja, dass, vielleicht kennen Sie einen Arzt im Gesundheitsamt oder so, oder vielleicht fällt Ihnen was anderes ein. Ich will unbedingt an ein paar Impfstoffe rankommen. Weil ich will die untersuchen, ich gehe mit denen unter das Elektronenmikroskop und messe die Größe der Partikelchen, die da drin sind. Das ist relativ leicht zu bewerkstelligen. Ja? Also mit verschiedenen Techniken kann man an die Größe rankommen. Nein, der wird nicht über die Apotheke ausgegeben. Der aktuelle wird nur über den Staat an die Gesundheitsämter, von den Gesundheitsämtern abgegeben. Aber die werden ja irgendwo impfen. Und da bitte ich Sie, jeder auf seine Art und Weise, an solchen Impfstoff ranzukommen und mir den mal diskret zukommen zu lassen.
Da brauche ich doch ein leeres Fläschchen, oder? Da ist doch immer so viel Rest drin, was reichen würde zum...
Ja, die haben Zehnergebinde, sagen sie. Ja. Also das wäre ganz wichtig. Und dann mit der Notiz, aus welchem Gesundheitsamt es stammt, dass sie auch sehen können, ob sie regional unterschiedliche Stoffe eingesetzt haben, ja. Also es war mir schon klar, dass die über ich kenne genügend Apotheker, die mir den Stoff besorgen würden, ja. Aber das machen sie natürlich nicht.
Ich würde noch was zu der Frage sagen, gerade so wie man denn, wenn man Kinder hat, eventuell auch in die ganze Sache drumherum kommt, ja, gewissermaßen, also wo die Impfung einfach nicht wirklich erfolgt. Und jetzt vielleicht auch gerade in diesem Pandemiefall, das weiß ich, deshalb, weil meine Mutter auch Ärztin ist und der wurde angeboten, so eine impfende Praxis zu sein. Also die ist Allgemeinärztin und selbstständig und so weiter. Und ihre ganzen Kollegen wurden auch angeschrieben. Das heißt, es ist an sich erstmal eine quasi freiwillige Zusammenarbeit, weil eben die Ärzte natürlich auch davon in gewisser Weise profitieren. Wenn man jetzt einen solchen Arzt findet, der einem da was den Nachweis gibt, ohne das Kind oder sich selbst zu impfen, das ist natürlich die beste Variante. Weil es ist auch einfach die Variante, wo man keine ewigen Grundlagendiskussionen führt, sondern einfach nur zeigt und die sagen, okay, und da hat man selbst seine Ruhe und das Kind hat auch die Ruhe. Und, aber da muss man natürlich quasi Kontakte haben. Ja, das ist das Problem.
Aber das nützt uns doch auch nichts, wenn die Gesellschaft zusammenbricht und ich bin nicht geimpft, ja, denn dann sterbe ich doch lieber im Dämmer weg, ja, oder mich haut es schon früher um, als dass ich das erlebe, wie, jetzt lesen Sie doch bitte mal zu Hause die Pandemiepläne. Da steht drin, Sie rechnen damit, dass es zu Verteilungskämpfen kommt. Wir haben doch im Vogelgrippebuch und sind doch die ganzen DVDs durchgespielt worden, ja, wie ganz Deutschland durchgeplant ist, wenn es eine Massenimpfung denn mache, ja. Aber das brauchen sie nicht machen. Die bauen jetzt nur ein paar Leute, sagen, sie sind an Schweinegrippe verreckt, ein paar Leute zeigen, ja, und schon werden die Leute um den Impfstoff kämpfen und Schlange stehen. So steht es an. Und dann kann man froh sein, wenn man als sogenannter kritisch denkender Mensch oder Impfgegner nicht eins noch auf die Haube kriegt, ja, von den anderen. Das ist nämlich eine Nummer. Die haben Militär und Polizei abgestellt, um diese Stellen, die also jetzt das Tamiflu nachher ausgeben, die zu sichern. Die Schweizer sind da ein bisschen schlauer, um die Verteilungskämpfe, mit denen sie rechnen, weil nur für 30% der Stoff eingekauft ist, um Verteilungskämpfe zu vermeiden, ist in der Schweiz das Tamiflu auf den Waffenplätzen gelagert und wird doch auch ausgegeben. So nennen die Kasernen Waffenplatz in der Schweiz. Verstehen Sie? Also die rechnen mit Verteilungskämpfen, wenn es hier rund geht. Und dann rechnen sie damit, dass so viele Leute zu Hause bleiben, natürlich aus dem internationalen Verkehr gesperrt und so weiter, dass sehr bald Strom, Wasser, Gasversorgung zusammenbrechen wird. Das kann man sich im ländlichen Bereich, da hat jeder seinen Kachelofen oder so, da denkt man noch nicht so schnell dran. Aber was in den Städten passiert, wenn Strom und Gas ausfällt, ja, oder Wasser, und das mal ein paar Tage oder ein paar Wochen, das hat man ja gesehen, was in New Orleans los war, ja, als da eine Woche kein Strom ging. Und das ist einfach ein Krieg. Das ist Krieg.
Ich wollte nur dazu sagen, diejenigen, die sich die Bevölkerung aufklären möchten, ich sag mal, wenn die jetzt sozusagen als Privilegierte das Stempelchen drin haben, ja, sich da nicht unendlich Kraft aufwenden müssen und Zeit aufwenden müssen, um das überhaupt erstmal persönlich zu rechtfertigen, kann man auch viel lieber sozusagen den anderen versuchen zu helfen. Ja. Das wollte ich damit nur sagen.
Nee, das ist schon klar. Bloß ich halte es für illusorisch, die Ärzte zu finden. Du kannst vielleicht mit deiner Mutter mauschen, ja, und kannst sie deinen Freundeskreis oder so.
Ich kenne mehrere.
Ja, logisch. Aber die Zeit, die man jetzt macht, hier zu gucken, im Moment ist ja auch keine Zwangsimpfung. Das brauchen sie auch nicht. Weil sie genügend impfen lassen werden, das werden wir jetzt sehen. Das Ding geht in 2 Wochen los, die Nummer. Ab der 43. Woche geht's los und dann werden wir sehen, was hier läuft, ja. Die andere Sache, was man tun kann, war einfach die Frage nach den Nanopartikeln, ja, weil da mittlerweile das Paul-Ehrlich-Institut behauptet, es sind keine Nanopartikel drin. Aber man findet sehr leicht die Patentschrift übers Internet, ja, MF59,
ist doch alles
Patent, ist veröffentlicht im Nanometerbereich, aufs Internet, auf unsere wo ist das Schweinegrippe-Flugplatz, Staatsbürger online, ja. Da sind ja schon die Antworten drauf von dem Gesundheitsamt, dass Nanopartikel drin sind. Andere Gesundheitsämter verleugnen es jetzt wieder. Ja? Und dann können Sie ganz einfach recherchieren mit Golfkriegssyndrom und so weiter, Öl-Wasser-Emulsion, MF59, die testet man seit über 50 Jahren, sind die getestet an amerikanischen Soldaten. In allen Konzentrationen und dann natürlich, wie wirkt es bei Kranken und so weiter. Und der Plan ist ja perfide. Man nimmt, weil öffentlichkeitswirksam ist, am besten Babys und Tiere. Das läuft immer. Also massakriert man ein paar Schwangere. Und dann natürlich in Risikogruppen, also in Schwerkranke reinzuimpfen. Das hat es noch nie gegeben. Aber wir schlucken alles, weil wir alles schlucken. Früher war eine Krankheit eine Kontraindikation für Impfung. Jetzt setzen sie neuartige Wirkverstärker ein, ja, und wir schreien Hurra, um unsere Schwangere abspritzen zu lassen. Also, das ist doch, verstehen Sie? Also, unsere Geisteskraft hat ja auch nachgelassen über die Jahre. Ja. Ja, das muss man doch sehen. Früher war jedem klar, Krankheit ist Kontraindikation zur Impfung.
Und Schwangerschaft auch.
An Schwangeren hat man die noch nie getestet, weil es in der Armee keine Schwangeren gibt. So einfach ist es. Ja.
Und jetzt auch überall in den Tank- und Raststätten von ganz Deutschland, Grippeimpfung ab 65, Wirkstoffe, also Wirkstoffe verstärkt. Da sieht man auch, dass sie die Rentner loswerden wollen.
In Ungarn ist übrigens schon Impfzwang. Jetzt fangen sie an Schulen an und dann werden Rentner und Kinder, Schwangere
Wenn jetzt ja, alle.
Tschechei, Slowakei, Polen, überall sind
wir. Da stehen wir doch auf und machen eine Revolution, verdammt noch einmal. Was ist denn los?
Sag ich seit Jahren.
Du bist schon, glaub.
Ja, und du sitzt immer noch. Ja.
Das ist ja das.
Jetzt kann man eine andere Frage, und zwar habe ich gehört, dass die Kochschen Postulate gar nicht mehr im Studium gelehrt werden, weil sie überholt sind. Ist das richtig, oder?
Ja, das ist eine neuere Antwort, weil das Elektronenmikroskop heute existiert und damals nicht, kann man diese Prinzipien heute nicht mehr anwenden. Das ist eine neuere Aussage aus ein paar Gesundheitsämtern. Ja. Die Mehrheit der Mediziner sagt aber, das Robert-Koch-Institut, die Kochschen Postulate sind verpflichtend. Es muss erfüllt sein, dass man von der Infektionskrankheit reden darf.
Okay. Und dann habe ich noch eine Frage an Sie persönlich, und zwar, was halten Sie denn von den Ausführungen von Peter Duisberg, der ja behauptet, dass HIV-Virus gibt? Wer blickt, aber es macht ihn krank.
Aha. Duisberg ist einer der Vater der Idee der Retroviren. Das muss man wissen.
Ja.
Und er, als diese Idee nicht mehr haltbar war, hat er diese Idee dekonstruiert. Ja. Dass es die meisten Retroviren auch gar nicht gibt, sondern dass die ganzen Sequenzen endogen sind und dass das Krebsgene sind. Und als diese Idee auch nicht mehr haltbar war, ja, hat er auch diese Idee dekonstruiert und fängt jetzt wieder von vorne an und sagt, dass Chromosomschäden Krebs auslösen. Und macht es mit deutschen Geldern in Mannheim. Ja. Und Duisberg war derjenige, der dem Volk von Südafrika und damit der gesamten Menschheit ins Kreuz gefallen ist, als der Präsident von Südafrika dahinter kam, dass seine schwangeren Frauen ACT kriegen, in der Konzentration, wo sie international gesagt haben, also 1500 Milligramm, also 1,5 Gramm am Tag, dass das die Konzentration war, dass die Positiven innerhalb von wenigen Monaten bis maximal 2 Jahre umgebracht hat. Ja? Deswegen gehen sie jetzt auch runter auf wenige Milligramm pro Tag, dann machen sie eine Therapiepause, dann kommt ein anderer Wirkstoff rein, der Körper kann sich, diese Biochemie kann sich erholen, dann kommt eine andere Wirksubstanz rein, die in die Eiweißsynthese eingreift und so weiter, lässt man wieder erholen, sodass diese möglichst lang lebe und feiert es als Erfolg und macht hier Kohle damit. Und Duisberg ist derjenige, der das stabilisiert. Nach außen hin tritt er als Kritiker auf, ja, und hat so viele Leute geblendet. Ja? Sie können ganz einfach in Zukunft solche Leute ganz leicht erkennen an ihrer Funktion. Man lässt sich sehr leicht täuschen, ist netter, ich kenne ihn persönlich, klar, ist ein netter Mensch und hin und her. Und man, warum macht er es? Und ja, jetzt ist er nicht mehr in den USA und in Deutschland kriegt er nicht so viel Geld und was weiß ich. Ja? So. Sie dürfen nie von der Intention des Menschen her denken, sondern immer von seiner Funktion. Wie funktioniert das, was er sagt? Ja? Und was er sagt, stabilisiert das AIDS-Konzept. An das geht er nicht dran. Das ist ja das Zentrale der USA. Hier gibt es ein neues Krankheitskonzept. Und das hat das CDC konstruiert. Ja? Und er sagt, das Virus existiert, ist harmlos und ist sehr schwer übertragbar. Deswegen muss man sehr viel Sex machen. Und wir alle wissen, dass Sex unglaublich ungesund ist. Ja, da kann man sterben dran, ja, mit 100 Jahren auch, ja. So, auf jeden Fall ist Sex so schlecht, ja, dass es das Immunsystem angreift, wenn man so viel Sex hat, ja. Wussten Sie noch nicht, gell? Also, auf die Idee kam die katholische Kirche auch noch nicht, ja. Ich meine, der Papst muss ja bleich werden, ja. Was die Kirche nicht geschafft hat, den Tod ins Bett zu holen, dass wirklich die Leute es alle und toll und Kondom. Ich sage ja, lieber mal ein Kondom zu viel als zu wenig, das ist klar, weil es schützt vor Schwangerschaftskonflikten. Aber sonst vor gar nichts, ja. Das ist der Punkt. Und Duisberg hat halt den Präsidenten von Südafrika verarscht, ja, andere auch. Der ist draufgekommen, dass seine schwangeren Frauen massakriert werden, das war ihm klar. Und jetzt wollte er wissen, was kann er machen. Und hat da recherchiert und hat die Kritiker eingeladen, nicht nur Duisberg, ein paar andere, und jeder Kritiker durfte einen anderen einladen. Ja. Aber alle Kritiker haben dafür gesorgt, dass ich nicht eingeladen werde. Weil es waren ein paar Freunde von mir auch dabei, ja? Die haben so einen Druck auf die gemacht, ja? Nee, der Lanka darf nicht kommen. Unter Tafel, weil wir hätten Klartext geredet und wir hätten die Beweise aus Deutschland vorgelegt, wo die Regierung gesagt hat, nee, ist nicht nachweisbar, nie direkt nachgewiesen, haben wir nicht gesehen. So. Das haben Kritiker verhindert. Deswegen weiß ich, dass die alle gekauft sind durch die Bank. Jeder.
Das heißt, Sie sind der einzige
Biologe, ja?
Nicht gekaufter AIDS-Kritiker.
Ich, AIDS-Kritiker möchte ich gar nicht hören. Das
ja, okay.
Weil Kritik ist für mich ein Schimpfwort, ja? Sondern wenn Analytiker. Ja?
Okay.
Ich kenne nicht alle. Es kann schon bei einigen kann Geisteskrankheit wirken. Ich kenne nicht alle. Ja? Aber die, die dort waren, sind kriminell. Der Präsident hat darauf bestanden, dass alle Gespräche der Dissidenten, die sind zweimal eingeladen worden, vor der internationalen AIDS-Konferenz, dass deren Gespräche zur Klärung von 10 Fragen, die erste Frage, existiert HIV, die zweite ist der Test valide, die Kritikfrage, ja, dass das die Dissidenten abklären müssen untereinander. Man hat das alles auch wieder aufgezeichnet und hat diese Gespräche transkribiert und die standen, solange er Präsident war, auf seiner Internetseite. Haben viele Leute kopiert, die Sachen sind da. Und da können Sie sehen, wie diese Leute alle rumgeeiert haben, ja? Die selber auch, Köhlein zum Beispiel, sagt, HIV existiert nicht. Aber dort hat er sein Maul gehalten, ja? Als Duisberg auf die Frage vom Präsidenten antwortet, existiert HIV? Und Duisberg sagt, ja, aber ist harmlos. Ist der Test valide? Duisberg sagt, ja. Und alle halten ihr Maul. Und das ist Tatsache. Und dann hat nämlich der Präsident von Südafrika hat, die Chance gehabt, dieses AIDS-Dogma implodieren zu lassen. Ja? Er hat nämlich dafür gesorgt, dass er die Eröffnungsrede hält. Ja? Was ist passiert, um ihn öffentlich kaputt zu machen? Ich kriege vom Professor Sänger, der war vom Max-Planck-Institut, war Direktor für Viroidforschung, ja? Der ist auch eingeladen worden, vom CDC-Mensch am Pasteur-Institut, der dort tätig war, um zu gucken, was die Franzosen machen, und hat 5000 Wissenschaftler angeschrieben, alle Nobelpreisträger und den hochstehende Institutsleiter. Sie sollen eine Deklaration von Durham unterschreiben, mit ein paar Aussagen, nämlich, dass die HIV- und AIDS-Forschung das weit entwickelste an Wissenschaft überhaupt gibt, was existiert an Wissenschaft, dass alles geklärt ist und dass diese Fragereien nach der Existenz vom Präsidenten, dass es höchst unverantwortlich ist, unethisch und so weiter. Und das haben tatsächlich 5000 Wissenschaftler, fast alle Nobelpreisträger haben es unterschrieben, fast alle. Das ist publiziert in Nature, genau zu dem Tag, wo die Konferenz losgegangen ist. Und ich habe Wind davon bekommen, von Professor Sänger, der mir das zugeschickt hat. Natürlich stand drin, das darf nie an unsere Chargen gehen, nie an Studenten. Und sollte man doch mal von einem Journalisten gefragt werden, soll man sagen, man darf keine Stellung dazu beziehen. 2 Tage vor Veröffentlichung des Artikels mit den 5000 Unterschriften, die haben 5000 Unterschriften in Nature publiziert, ja, sollte eine Pressekonferenz stattfinden. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach am Institut Pasteur angerufen, ich kann ein bisschen Französisch, und habe gesagt, ich will sofort mit Simon Wayne Hobson, das war der Feuermelder der USA am Pasteur-Institut, Simon Wayne Hobson, habe gesagt, ich will mit Simon sprechen, ja. Hey, voilà, er ist nicht da, und sage ich, gib mir seine E-Mail, weil der Präsident ist hintergekommen und der weiß, was da passiert jetzt, ja. Und der soll aufpassen. Das gleiche mit Montagnier, seine Sekretärin angerufen, auch die E-Mail bekommen und den beiden eine E-Mail geschrieben, ja. Sondern aufpasse, euer Freund Stefan. Ja? Dann haben sie diese Pressekonferenz haben sie abgesagt. Und dann sind sie im Nachhinein sind sie gefragt worden, warum habt ihr die Pressekonferenz abgesagt? Ja, wir sind bedroht worden. Das war ich. Indem ich einfach geschrieben habe, so ein Fake-E-Mail. Ja. So, was hat der Präsident von Südafrika in der Eröffnung der Konferenz gesagt? Er hat gesagt, die Fragen sind offen, ob HIV die Ursache von AIDS ist und ob der Test valid ist. Und offizielle, wie Dissidenten, haben sich geeinigt, innerhalb von diesem Jahr die Versuche durchzuführen, ob HIV isolierbar ist. Das muss man sich mal vorstellen. Das haben die gesagt und niemals ist was passiert. Ich habe die ganzen Dissidenten auch angerufen, ja, habt ihr den Versuch gemacht? Nö, der hat auch nichts gemacht, Duisberg hat auch nichts gemacht, niemand hat was gemacht. Ja. Also ist das wieder im Sand verlaufen und er hat nicht die Information auf die Hand gekriegt, dass Regierungsstellen in Deutschland schon eingestanden haben, es ist nie direkt nachgewiesen worden.
So viel zu Duisberg. Wir haben Kontakt nach Südafrika und haben das mal recherchiert auch für das Thema AIDS.
Ja.
Dann ist ganz klar so, dass die männliche Bevölkerung eine unheimliche Angst hat vor AIDS, weil das die Leute sehr stigmatisiert. Aber unsere Informationen, die wir hier rübergebracht haben, nicht rüberbringen können, weil es fehlt die Literatur in Englisch. Also wir werden dort auch zwar freundlich angehört, aber glauben wir das natürlich nicht. Weil vor allem auch der ANC eigentlich als kritische Gruppe dort auch das nicht kritisiert. Wie ist denn Literatur, die man gerade für diese Leute da unten nehmen kann, in Englisch? Ja, nicht gefunden bisher.
Doch in Continuum, die ganzen Artikel von damals aus der Zeit. Da gibt es einiges in Englisch. Aber ich halte das auch für Verschwendung, weil so eine historische Situation wie die Eröffnung von einem internationalen AIDS-Kongress im Jahr 2000, das kommt nicht mehr wieder. Die haben also Mbeki systematisch dekonstruiert. Ich lese die Schweizer Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, und kriege immer mit, der hat auf allen Treffen der afrikanischen also Organisation hat immer gesagt, dass AIDS ein Betrug ist. Natürlich hat das danach geschneit. Aber dann war es zu spät. Und man hat ihn nie mehr wieder gehört. Mbeki ist es im Vorfeld gelungen, die Artikel sind da, er hat einen offenen Brief an Blair geschrieben, an Clinton, Blair und Schröder, an die drei Staatsoberhäupter, öffentlich in der Washington Post, die haben es abgedruckt, sie sollen ihm bitte helfen bei der Klärung der Frage, ob ein Virus die Ursache ist für die Krankheiten, die man in seinem Land jetzt AIDS nennt, oder die Armut, der Hunger und der Mangel an sauberem Wasser. Das war in der Washington Post publiziert. Was passiert, obwohl abgemacht war, pro Dissident kommt nur ein Offizieller rein, hat Clinton, die Regierung dafür ist gesorgt, dass die vier Top-Leute vom CDC und vom Pentagon da reingekommen sind. Das war damals die Ellen Gale, die Chefin vom AIDS-Projekt der US-amerikanischen Regierung. Die war dann noch reingesetzt worden. Was die Brüder nicht wissen konnten, dass einer drin war und die ganzen Gespräche transkribiert haben und ich die per E-Mail immer regelmäßig bekommen habe. Und wir haben dann von hier aus Pressekonferenzen, also was heißt Pressemitteilungen gemacht, ja, mit den Sachen, die da eingestanden waren. Nämlich die Helen Gay hat eingestanden, dass HIV noch nicht isoliert war. Und das ist ganz klar, wenn das Ding nicht isoliert war, kann der Test nicht geeicht sein. Und das habe ich dann, oder wir haben auch das publiziert, eine Pressemitteilung gemacht, und haben alle kritischen Organisationen, also bei AIDS, sind über uns hergefallen, wie können wir, die da gar nicht waren, irgendwas dazu schreiben. Und später kam eben raus, dass der Präsident gesagt hat, ja, die Helen Gale hätte zugestimmt, dass man jetzt die Versuche macht, dass HIV isolierbar wird. Aber das ist untergegangen. Wenn HIV nicht isoliert ist, kann man auch nicht sagen, dass er existiert, dass er da ist, dass er fest geeicht ist. So, Ihre Frage.
Weil Sie jetzt sagen, Nano, da ist mir sofort Nano-Food in
Gedächtnis
gekommen.
Ja.
Inwieweit ist das jetzt eine Art und Weise, um jetzt das zu verbreiten? Oder hat es damit was zu tun? Dann auch,
dass man nein, schauen Sie. Nein, das ist doch einfach der Wahnsinn, dass hier läuft. Dass alle Beteiligten im Wirtschaftswesen müssen immer mehr produzieren, um überhaupt überleben zu können. Sie können aufhören. Oder sie müssen mitmachen. Der Zins lässt keine andere Möglichkeit offen. Und die Mathematik der Zinskurve kennt keine Moral. Wir können nicht unter moralischen Kategorien daran gehen. Die Beteiligten in diesem Wirtschaftssystem sind gezwungen zur Übertreibung, sind gezwungen zum Betrug. Ja? Sie müssen immer mehr produzieren und immer billiger produzieren, um mithalten zu können. Deswegen Mars macht auf die Oberfläche seiner Dinger eine kleine Nanobeschichtung drauf und sind die ewig lang haltbar, weil kein Sauerstoff durchkommt.
Es gibt ja auch diese Nano-Restaurants und Nano-Food-Restaurants, die dann so auf spezielle Art und Weise dann Kochen zubereiten. Das zum Trockeneis oder sowas.
Ja.
Aber das hat jetzt damit.
Doch. Das sind Farbstoffe, die, wenn sie nicht verschüttet sind, leuchten sie, wenn sie verschüttet sind, leuchten sie in einer anderen Farbe, weil sie einfach Emulsionen binden, ja, und dann was abstrahlen oder auch nicht, also diese Cocktails, die es gibt. Das Neueste, was jetzt läuft, ich kenne durch meine Frau einer der bekanntesten Tattoo-Macher Brasiliens, ja, der ist dauernd in Japan auf Fortbildung, ja, und die injizieren jetzt diese Partikelchen, die leuchten, das ist der absolute Hit jetzt schon in den USA überall, dass die Tattoos leuchten und je nach Körpertemperatur in anderen Farben. Ja, ja. Ja, ja. Bloß sie kommen nicht mehr drum rum. Ich meine, die müssen nicht deklariert werden. Vor 5 Jahren waren 100 unterschiedlichen Speiseprodukten schon Nanopartikel drin, um die zu stabilisieren und so weiter. Ja? Und das muss nicht deklariert werden. Da wird nichts deklariert. Oder ein uraltes Thema. Ja? Also schauen Sie, als ich 16 war, ja, also vor 30 Jahren, das müssen wir mal vorstellen, sagt mir Dr. Zahne in Langenargen, das See ist kaputt. Wir haben in 7 Kilogramm Fällchen, das ist der Fisch, der da früher drin war, es lebt heute keiner mehr. Die müssen in 4 Fischbrut einsteigen, rund um den See setzen die Millionen und Milliarden Fische ein, dass die Fische überhaupt noch ein bisschen was rausziehen können. Da wächst nichts mehr, das ist tot, verstehen Sie? Es ist kaputt. In 7 Kilogramm damals Fleisch war schon so viel Nervengift drin von diesen Bootsanstrichen, dass da die Muscheln und die Algen nicht anwachsen. Das sieht hässlich aus. Die ganzen Fuzzis, ja, die kommen alle 2 Wochen oder einmal im Monat, das Boot liegt im Hafen, ja, und dann wächst es grün an von Muscheln und das stört die. Und dann fährt es langsamer. Ja? Also wird das angestrichen mit allem Dreck, was ich vorstellen könne, das dauernd ans Wasser abgibt, dass da nichts wächst. Also wird aktiv da abgegeben. Und das haben wir in dem Meer natürlich auch. Und das hat sich über die Nahrungskette angereichert, damals schon, dass in 7 Kilogramm Fällchen Fisch so viel Nervengift drin ist, dass wenn ein erwachsener Mensch 7 Kilogramm auf einmal essen kann, würde es ihn sofort töten. Das hat er mir gezeigt. Der Umweltminister Weiser hat ihn erpresst. Also in irgendeinem staatlichen Institut müssen sämtliche Daten, müssen 2 Jahre lagern, bevor die erst publiziert werden dürfen. Die nennen das der Gipfelschrank, ja? Und dann kriegen die Anweisung, die Studie dürfen nicht raus. Und er hat gesagt, ich pfeife drauf, ich veröffentliche. Und dann haben sie ihn brutal erpresst. Nämlich hat 2 Familien aufgenommen von der Kapanamur aus Vietnam, die Vietnamflüchtlinge nach dem Vietnamkrieg, ja? Und dann war er gerade dabei, dass die Eltern dieser 2 Familien, dass die rüberkommen, ja? Dann hat ihn der Umweltminister Weiser, CDU Baden-Württemberg, erpresst, entweder, wenn er die Studie publiziert, werden die Eltern der Vietnamesen nicht rüberkommen. Da hat er gedacht, er sagt jetzt mal ja, hat aber sämtliche Daten weggeben müssen, er hat dann noch Kopien gehabt, klar. Er hat eine Zusage gehabt, er kann weiterarbeiten nach 65 an seinem Institut, im dritten Forschungsschiff und so weiter. Und sein Zögling, den er hochgezogen hat, mit dem er jeden Sonntag in der Kirche war beim Beten, ich war Ministrant, ja, und da ist mir schon, ich habe eine gute Beobachtungsgabe, ja, diese Heuchelei, die ist mir auf den Sack gegangen, ja, dort. Das hat man nur mit Pfarrwein aushalten können, ja. Da hockt man vorne und sieht die, diese Dinge und im Alltag, ja, Lüge und Mauschen und Mache, ja, unerträglich, ja. Und der hat ihm den Schlüssel abgenommen. Und dann ist er krampfend vom Fahrrad, paar Wochen später ist er wohl in Lösung gegangen mit irgendwas, ja, und haben seine Krampfanfälle angefangen. Es ist immer enger geworden und verschleimt, verblutet innerlich, Lunge und so weiter. So 3 Jahre ist er langsam gestorben, denn der Dr. Zahner. Und der hat mir klar gemacht, das Ding. Er hat mir gesagt, die Brotanstriche und das andere Plastik, das haben wir schon längst vergessen. Das sind auch so Sachen, HIV, das ist ganz dramatisch, dieses HIV, habe ich vergessen. Führt zu AIDS, allgemeine intellektuelle Denkschwäche. Das ganze Plastik, den ganzen Müll, den haben wir schon längst vergessen. Was da an Gifte drin sind in diesem Plastik, die in zig Depoten überall liegen, ja. Das Zeug hat Weichmacher drin, die haben Hormonwirkung, ja. Die ganzen Fische werden viel schneller geschlechtsreif. Ja, immer wenn ein Organismus unter Druck kommt, dann wird er früher geschlechtsreif. Das ist ja die ganze Inzucht. Die machen die total verarmt, auch die biologischen Früchte. Die sind ein bisschen besser noch, klar. Aber die züchten zwei Rassen, dann werden die gekreuzt und dann wächst die ganz schnell, um aus dieser Not der Verarmung durch schnelle Geschlechtsreife wieder rauszukommen. Das ist ein ganz einfacher Züchtungstrick bei Tieren und bei Dings. Es gibt super Aufzeichnungen über Jahrhunderte beim Militär. Da haben sie natürlich auch ganz wenig Frauen gemessen, aber in ein paar Stunden haben sie die Frauen mit. In normale Friedenszeiten, wo es dem Volk gut geht, also in der Prachtdiatenzeit zum Beispiel, sind Männer wie Frauen oder Buben und Mädchen erst mit 17 Jahren in die Pubertät gekommen. Die waren mit 21 abgeschlossen. Heute haben wir 8-, 9-Jährige, die voll geschlechtsreif sind. Das ist ja brutal, was da rumläuft. Da weiß man ja nicht, ist die jetzt 18, 11-Jährige aufgedonnert und was weiß ich, ja. Das ist das, ja. Natürlich auch der Druck mit Barbie-Puppe und dass man das ganze Ideal, wie sich Mädel, das wirkt bei denen ja noch früher wie bei Jungs, ja. Aber das ist dieses Ding, je mehr Druck ist, ja, desto früher werden die geschlechtsreif. Und leben die in Frieden, dauert es länger, ja? Der Chef will gerne, oder?
Ja.
Alles klar, die letzte Frage, ganz kurz. Hier.
Das Buch von Ivan Illich haben Sie auslegen. Könnten Sie vielleicht etwas darüber erzählen?
Das Buch von Ivan Illich. Ja, ja. Danke vielmals. Ivan Illich war derjenige, der zuerst für die Kirche aktiv war, dann kapiert hat, wie die Kirche voll im Sumpf hängt. Er hat da auch drüber geschrieben, dass die Kirche zusammen mit dem CIA die ganze Befreiungstheologie in Südafrika, nämlich die Menschen, die kapiert haben, dass es doch ein Leben vor dem Tod gibt, kaputt gemacht hat. Dann hat er das Schulsystem analysiert. Die Menschheit wird kaputt gemacht durch die Schule. Den Kindern wird es Fragen abgewohnt. Ja? In Matthäus 40, Vers 20 steht da drin, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder. Bloß die Protestanten lassen heute das mit den Kindern weg. Ja? Also wieder Fragen, neugierig sein und sich einsetzen, öffnen. Ja? So. Also schafft die Schulen ab. Dann hat er den medizinischen Komplex analysiert und hat 76 das Buch rausgebracht, was wir jetzt auch als Gastbuch aufgenommen haben. Und da zeigt er, dass die Medizin automatisch sämtliches Leben zerstört, weil sie immer mehr produziert. Also die Parameter, was normal ist, immer enger macht, ja, immer früher interveniert, neue Krankheiten erfindet. Das war 76. 95 treffe ich den Knaben, weil dieses Buch gerade mal wieder neu aufgelegt worden ist. Und ich dachte, der will was, ja. Also ich habe das Buch davor gelesen, dann wird es neu aufgelegt, dann kontaktiere ich den Typen, ich treffe ihn auch tatsächlich bei seiner Freundin Barbara Duden in Bremen aus dem Dudengeschlecht, ja, um die AIDS-Geschichte zu überwinden. Wir haben gesagt, wenn er mit seinen Kontakten und mit seinem Kapital, und er kennt einen Haufen Leute, Haufen Protestanten und protestantische Bankiers, ja, und da war auch einer da von denen auf dem Treffen, Wolfgang Sommari, mit 650 Millionen Schweizer Franken, Scheckbücher, um eben die Strategie umzusetzen, die Ivan Illich davor geprüft hat. Die staatlichen Dokumente, die wir damals schon hatten. Die Idee war, wir kaufen alle Plakatwände auf und tun einfach Sätze, dass die Tests nicht geeicht sind, keine Aussagekraft haben und so weiter, aus den Behördengeschichten publizieren und so bricht die AIDS-Geschichte zusammen. Also massiv, wir denken darüber nach, mit großem Kapitaleinsatz. Ja? Dann treffe ich Ivan Illich, abgemacht war 15 Uhr, dann sagt Barbara Duden, da duzt man sich bei denen, und dann sagt sie, hey, sie weiß auch nicht, was los ist, der rennt ganz nervös im Garten auf und ab und so weiter. Und dann war da so ein Edelabendessen und Hot Volley war da und sagt Ivan Illich, nee, er hat sich's anders überlegt. Entschuldigung. Er hat gesagt, eure Strategie ist richtig, es ist ein globales Verbrechen, es ist überwindbar. Mit eurer Strategie kann man es überwinden, mit unseren Kontakten und dem Geld noch schneller. Ja? Denn würde die Menschheit aufwachen, sie würde vernünftig werden, sie würde nach Recht und Ordnung leben, aber nach 20, spätestens 30 Jahren würde sie wieder dumm werden und mit noch mehr Technik und Gentechnik die Reste der Schöpfung zerstören. Und damit die Reste der Schöpfung, die noch da sind, erhalten bleiben, darf die Selbstzerstörung und die Selbstvernichtung der Menschheit nicht aufgehalten werden.
Ach so, mein Quatsch.
Er ist der beste Kritiker des Systems, weil, und seine Begründung war, 1976 war es pervers, ja, aber 1995 war es noch perverser. Und es ist nichts passiert. Also damals hat man diskutiert, das war Pflichtlektüre in vielen Universitäten. Und was ist passiert? Es ist schlimmer geworden. Also sagt er, sind die Menschen zu dumm zum Überleben.
Also kann man das sagen? Ja, wie soll ich sagen?
Er war
ich kann ihn immer schon nachvollziehen. Kommt.
Ich kann mir das nachvollziehen. Er kommt aber aus der Religion, ja, und geht dann doch von einem strafenden Gott aus, ja. Wenn die Menschheit so doof ist, dann gibt es kein Überleben, also stürzen wir uns rein. Und er hat mir gerade, ich soll mich doch darum bemühen, dass wenn die Menschheit, ich soll mich um die schönen geistigen Sachen bemühen und schöne Sachen schreibe, vielleicht auch wieder Musik mache, ja, hat mich nach meinen Hobbys gefragt. Damit, wenn die Menschheit untergeht, auf einem höheren geistigen Niveau untergeht. 5 Jahre habe ich darüber geschwiegen, weil ich dachte, ich hätte versagt. Die große Chance, mich zu nutzen. Bis dann zufällig in der Wohnung vom Erwin Schalkaff in New York, ja, war eine Spannung entstanden und dann kam es plötzlich auf Illich und Schalkaff erzählt mir Zotef über Illich und ich steige ein auf Illich und dann ist es mal aus mir rausgeplatzt. Aber ich hatte 5 Jahre, stand ich unter Schock, ja, diese Möglichkeit, dass Menschheit aufwacht und dass das überwunden wird, dass mir das nicht gelungen ist. Also das habe ich einfach in mich selber reingefressen.
Jetzt haben Sie aber keine
Gespräche. Darüber schweige ich lieber. Okay. Vielen Dank. Danke vielmals.